Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 25 bis 35. Wir machen heute Morgen also nicht weiter in unserer Markus-Reihe, sondern gehen am 4. Advent ins Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 25 bis 35. Ich lese uns aber wegen dem Zusammenhang schon ab Lukas, Kapitel 2, Abvers 21. Wir hören das Wort Gottes. Und als 8 Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, alle Menschen auf dieser Welt suchen Trost. Ausnahmslos jeder. Bei armen, kranken, leidenden Menschen ist das offensichtlicher als bei reichen, gesunden, glücklichen Menschen. Aber jeder sucht Trost. Trost gegen dieses ungute Gefühl, dass irgendetwas mit unserem Leben nicht stimmt. Trost gegen dieses ungute Gefühl, dass uns irgendwann der Tod erwartet und danach das Unbekannte kommt. Alle Menschen haben gemeinsam, dass sie nach Trost suchen. Wo sie nach Trost suchen, das ist allerdings völlig unterschiedlich. Manche suchen ihn im Alkohol, andere in der großen Liebe, wieder andere in der Unterhaltung, im Fußball oder in einem sehr religiösen Lebensstil. Manchmal funktioniert das bei Leuten besser, manchmal weniger gut, aber spätestens am Tag ihres Todes stehen sie ohne Trost da. Der römische Politiker Cicero war einer der bedeutendsten Schriftsteller der Antike. Zahlreiche seiner Werke sind uns bis heute überliefert. Und wenn man in seinen Werken liest, dann bekommt man das Gefühl, dass es ein Mann war, dem es nicht an Selbstvertrauen mangelte. Egal welches Amt er auch ausgeführt hat, niemand hat es jemals so gut gemacht wie er. So behauptet er es zumindest von sich selbst. Und dieser Cicero, der hatte eine Tochter, die er über alles liebte. Und bei der Geburt ihres 2. Sohnes, da starb sie, was Cicero, diesen Mann, der so von Selbstvertrauen strotzte, in tiefe Depression stürzte. Und er selbst schrieb über diese Zeit: Ich habe alles gelesen, was jemals über die Bewältigung von Trauer geschrieben wurde. Und doch besiegt der Schmerz jeden Trost. Auch habe ich getan, was tatsächlich vor mir noch niemand gemacht hat. Ich habe nämlich selbst ein Buch geschrieben und versucht, mich dadurch zu trösten. So schreibt ein Verzweifelter. Wie so viele Menschen auch heute suchte Cicero irgendwo Trost und er konnte ihn nicht finden. Etwa 40 Jahre später, Diesmal nicht in Rom, wo Cicero lebte, sondern am anderen Ende des Römischen Reiches in der Provinz Judäa. Da lebte ein Mann und sein Name war Simeon. Er war nicht so bekannt wie Cicero, er war auch kein Politiker, wahrscheinlich war er sogar ziemlich unbedeutend. Vieles deutet darauf hin, dass er schon ziemlich alt war und er war wohl nicht mal Priester, sondern nur ein ganz normaler Mensch im Volk Israel. Aber er hatte mit Cicero eine Sache gemeinsam. Auch er suchte Trost. In Vers 25 heißt es, er wartete auf den Trost Israels. Und das bringt uns zum Thema für die heutige Predigt. Simeon, ein Mann, der uns den Trost zeigt. Und ich habe drei Punkte. Erstens, ein Mann, der wartend lebte. Zweitens, ein Mann, der getröstet starb. Und drittens, ein Mann, der weise vorbereitete. Nochmal das Thema der Predigt: Simeon, ein Mann, der uns den Trost zeigt. Erstens, ein Mann, der wartend lebte. Zweitens, ein Mann, der getröstet starb. Und drittens, ein Mann, der weise vorbereitete. Simeon, der war also ein Mann, der wartete. So wie wir im Advent zur Zeit auf den Geburtstag von Jesus warten, so wartete Simeon auf die Ankunft des Trostes. Das Wort Advent bedeutet ja nichts anderes als Ankunft. Bei uns heute ist Advent einmal im Jahr für 4 Wochen. Nun ist es bei uns so, dass wenige Wochen stressiger sind als diese. Wir haben alles Mögliche zu tun. Wir kaufen Geschenke, wir backen Plätzchen, wir sind auf Weihnachtsfeiern und wir haben vielleicht den Jahresabschluss in unserer Firma. Alles kommt auf einmal und wir tun alles, nur wir warten nicht. Wir hetzen. Und damit verfehlen wir oft den Sinn, den diese Wochen eigentlich haben. Das ist jetzt keine Sünde, denn von 4 Adventssonntagen steht nichts in der Bibel. Es wurde christliche Tradition in der frühen Kirche und Papst Gregor legte das dann im frühen 7. Jahrhundert fest, dass man an diesen 4 Sonntagen vor Weihnachten Advent feiert. Von daher ist es nichts, was wir feiern müssen. Aber auf der anderen Seite ist es sicherlich auch nicht verkehrt, ein paar Wochen im Jahr genauer darüber nachzudenken, dass Jesus in die Welt gekommen ist und was das bedeutet. Und gerade dann, wenn wir zu viel Stress haben in diesen Wochen vor Weihnachten, dann können wir uns ein Vorbild an Simeon nehmen. Der wartete nämlich nicht ein paar Wochen im Jahr, sondern der wartete sein ganzes Leben. Simeons ganzes Leben war Advent. Und das bringt uns zum ersten Punkt. Ein Mann, der wartend lebte. Das sind die Verse 25 bis 28 in Lukas 2. Simeon wartete. Das war das, was ihn ausmachte. Viel mehr erfahren wir auch gar nicht über ihn. Wir wissen nichts über sein genaues Alter. Wir wissen nicht, wo er herkommt, ob er eine Familie hatte oder welchen Beruf er ausführte. Aber dafür erfahren wir etwas über sein Verhältnis zu Gott. Er war gerecht und gottesfürchtig, lesen wir in Vers 25. Man könnte jetzt lange darüber reden, was das im Einzelnen bedeutet. Da steckt sicher sehr viel drin. Aber im Grunde heißt es nichts anderes als, Simeon lebte so, wie Gott es in seinem Wort von seinem Volk fordert. Simeon lebte so, wie Gott es in seinem Wort von seinem Volk fordert. Aber er handelte nicht nur nach Gottes Wort, er vertraute auch auf das Wort Gottes. Er war ja auf der Suche nach Trost. Und er lebte in einer Zeit, in der es den Juden nicht gut ging. Die Juden standen unter der Oberherrschaft der Römer. Sie hatten zwar ihren eigenen König, aber auch der wollte eigentlich nichts von Gott wissen, der König Herodes. Dann gab es die Theologen der damaligen Zeit, die eigentlich dem Volk beibringen sollten, was sie tun sollten und wie man die Bibel zu verstehen hat. Aber der eine Teil der Theologen glaubte nicht an die ganze Bibel, das waren die Sadduzäer. Und der andere Teil der Theologen, die dachten, äußerliches Halten von Geboten reicht völlig aus, um mit Gott ins Reine zu kommen. Das waren die Pharisäer. Das war die Situation, in der Simeon lebte. Für einen Mann, der Gott wirklich nachfolgen wollte, eine schwierige Situation. Und so wartete er auf den Trost. Anders als Cicero in Rom und die meisten Menschen heute, tastete er nicht nach dem Trost, sondern er vertraute dem Wort Gottes. Denn dieses Wort hatte ihm Trost verheißen. Zum Beispiel in Jesaja 57, Vers 18, dort sagt Gott: Ich habe die Wege Israels gesehen. Der meint damit die sündigen Wege Israels. Dann fährt er fort, dennoch will ich es heilen und es leiten und ihm und seinen Trauernden Trost spenden. Simeon wusste, Gott hat den Trost in seinem Wort versprochen. Er wird es auch halten. Und neben seinem Vertrauen hatte Simeon noch etwas ganz Besonderes. Er hatte nämlich den Heiligen Geist. Heute, im Neuen Bund, hat jeder Christ den Heiligen Geist. Damals im Alten Bund war das nicht so. Damals hatten nur ausgewählte wenige Menschen den Heiligen Geist und das manchmal auch nur für ganz spezielle Aufgaben oder für eine bestimmte Zeit. Bei Simeon war es so, dass der Heilige Geist ihm eine persönliche Verheißung gegeben hatte. Der Heilige Geist hatte zu ihm gesagt, du, Simeon, wirst nicht sterben, bevor du den Gesalbten des Herrn gesehen hast. Das Wort Gesalbter heißt auf Hebräisch Messias, das kennt ihr wahrscheinlich alle, und auf Griechisch Christus, das kennt ihr auch alle. Und der Gesalbte, das war die Person, die im Alten Testament angekündigt worden war, als der, der kurz zusammengefasst alles gut machen würde. Und Simeon hatte eine Sache verstanden. Der Trost, von dem das Alte Testament spricht, ist eine Person. Der Trost ist der Gesalbte. Und auf den wartete er. Simeon war also ein Mann, der nach dem Wort Gottes lebte, der auf das Wort Gottes vertraute und der zusätzlich den Geist Gottes hatte. Und damit muss er für seine Mitmenschen bemerkenswert gewesen sein. Wenn man damals seine Freunde oder seine Nachbarn gefragt hätte, was ist eigentlich der Simeon für ein Mensch? Dann hätten sie vielleicht sowas gesagt wie, also er ist sehr nett und freundlich, aber auch etwas seltsam. Sein ganzes Leben dreht sich um den Trost, auf den er wartet, den er aber überhaupt nicht sehen kann. Er wartet auf etwas, das all seine Probleme, sein Leid und seine Fragen beantwortet. Dafür und für nichts anderes lebt er. Die Frage ist, wie ist das mit dir? Wenn du Mitglied dieser Gemeinde bist, dann bekennst du in Frage und Antwort 1 des Heidelberger Katechismus auf die Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dein einziger Trost, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Das ist das, was du bekennst. Aber ist es auch das, was du lebst? Würden deine Bekannten über dich sagen, das ist ein Mensch, den man ansieht, dass er für Jesus lebt, für den Trost, für den Gesalbten? Jemand, der auf ihn wartet, der auf ihn vertraut, der nicht seinen Trost bei anderen Dingen sucht? Oder was würden sie sagen? Simeons ganzes Leben hatte sich um diesen Trost gedreht. An diesem Tag trieb ihn der Heilige Geist in den Tempel. Und dort im Tempel traf er ihn endlich, seinen Trost. Wie wir eben gelesen haben, kamen Josef und Maria am selben Tag mit Jesus in den Tempel. Es war der 8. Tag, nachdem Jesus geboren worden war. Und Josef und Maria gingen mit ihm aus diesem Grund in den Tempel, weil man am 8. Tag mit einem Kind damals im jüdischen Kontext bestimmte Dinge tun sollte nach dem Gesetz. Zum einen musste die Mutter ein Opfer bringen, weil sie nach dem Gesetz unrein geworden war. Und daneben musste Jesus an diesem Tag beschnitten werden. Außerdem wurden die erstgeborenen Söhne Gott noch einmal in ganz besonderer Weise geweiht, wie wir in Vers 23 lesen. Was an der Beschreibung von dem Opfer und all dem, was Josef und Maria dort getan haben, auffällt, ist vor allem, dass Josef und Maria ein Opfer darbrachten, was sehr einfach war. Und daran sehen wir, dass sie nicht sehr wohlhabend waren. Diese Familie kommt also in den Tempel, um all das durchzuführen, was das Gesetz von ihnen verlangte. Und auf diese Familie trifft jetzt Simeon. Und ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr euer ganzes Leben auf etwas Großes, auf etwas Mächtiges gewartet habt und euer ganzes Leben darauf konzentriert habt, und dann werdet ihr von wem auch immer dorthin geführt, wo ihr das finden sollt, und dann kommt ihr dorthin und ihr seht ein kleines, hilfloses Baby von ärmlichen Eltern. Soll das wirklich der Trost Israels sein? Soll das wirklich derjenige sein, für den man sein ganzes Leben lebt? Aber dieses Baby, das war der Trost Israels. Dieses Kind war Gottes Sohn, der die Sünden der Welt trägt. Mit den Jahren wurde Jesus größer und stärker. Wir wissen das aus den Evangelien. Aber eine Sache hat sich nie geändert. In den Augen der Welt sah Jesus sein ganzes Leben auf dieser Erde immer schwach aus. Wie Jesaja zum Beispiel schreibt in Jesaja 53, er hatte keine Gestalt und Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Was auffällt ist, Simeon zweifelte nicht. Er sagte nicht so was wie, Heiliger Geist, bist du dir wirklich sicher? Also ein König, ein Gesalbter, ein Retter, ein Tröster, müsste der nicht ganz anders aussehen? Stattdessen nimmt er dieses Kind voll Glauben in die Arme und lobt Gott, Vers 28. Wie gesagt, alles im Leben von Simeon hatte sich auf diesen Moment ausgerichtet. Jetzt war er endlich da, der Trost für Israel. Und Simeon tat das, was Menschen oft tun, wenn sie sich freuen. Er singt. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. In anderen Worten, Simeon sagt dir, jetzt kann ich beruhigt sterben. Ich habe die Hoffnung meines Lebens mit eigenen Augen gesehen. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Ein Mann, der getröstet starb. Die Verse 29 bis 33. Dieses Lied von Simeon, was wir in den Versen 30 bis 32 lesen, ist als Nunc Dimittis bekannt geworden. Das ist einfach die lateinische Übersetzung der ersten beiden Wörter dieses Liedes, nun entlässt. Simeon sagt in diesem Lied nicht einfach nur, dass er jetzt beruhigt sterben kann, sondern er spricht von einem Herrn, der seinen Knecht entlässt. Und damit verwendet Simeon ein Bild. Aber es ist ein sehr eindrückliches Bild. Denn das Bild, das Simeon hier verwendet, kannte damals jeder. Es ist das Bild von einem Sklavenhalter, dem Herrn in diesem Fall, und einem Sklaven. Simeon bezeichnet sich hier selbst als Sklaven, und zwar als Sklaven Gottes. Das ist ein starkes Bild. Für uns ist heute ja Sklaverei ungefähr das Schrecklichste, was wir uns vorstellen können. Es bedeutet, jemand anderem zu gehören und nicht mehr selbstbestimmt leben zu können. Die Bibel sieht das ein bisschen anders. Klar wird aus den biblischen Geboten auf der anderen Seite, dass die Bibel die Willkür und die Gewalt der Sklaverei verurteilt. Wenn zum Beispiel Herren ihre Sklaven quälen oder sie ungerecht behandeln. Und auf der anderen Seite kennt die Bibel nicht das Ideal der Selbstbestimmung, die uns Menschen heute im 21. Jahrhundert so unglaublich wichtig ist. Wir denken ja heute, man ist frei, wenn man selbst über sein Leben bestimmen kann. Die Bibel sagt, niemand ist in diesem Sinn frei. Vielleicht denkst du dir, du wärst frei, aber entweder du gehörst Gott oder du gehörst dem Teufel. Einer von beiden bestimmt dein Leben. Und da kommst du nicht raus. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Für die Welt um uns herum ist es unvorstellbar zu sagen, dass ich nicht mir selbst, sondern Jesus gehöre. Aber als Christen wissen wir, dass es nichts Besseres und keine andere Hoffnung gibt. Jeder Mensch gehört irgendwem. Und Simeon wusste, ich gehöre Gott. Simeon hatte auch kein Problem, sich selbst als Sklaven zu bezeichnen, der seinem Herrn dafür dankt, dass er jetzt beruhigt sterben darf. Und er gibt uns gleich in den Versen 30 bis 32 die Begründung, warum er beruhigt sterben darf. Ich lese die Verse nochmal. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Für Simeon war klar, dieser Jesus ist sein Trost, weil er ihm das Heil bringen wird. Das heißt konkret, dieser Jesus kümmert sich um Simeons größtes Problem, seine Sünde. Und diese Sündenvergebung, dieses Heil ist nichts anderes, ist nichts, was Simeon in irgendeiner Weise selbst bewirken kann. Gott selbst hat dieses Heil bereitet, wie wir in Vers 31 lesen. Wisst ihr, in allen anderen Religionen auf dieser Welt ist es so, dass die Menschen irgendein Problem haben. Das heißt nicht immer Sünde, aber irgendein Problem ist da. Und im Grunde sind sich alle Religionen einig, dass mit uns Menschen irgendwas nicht stimmt. Und aus diesem Grund muss in jeder Religion der Mensch irgendetwas leisten oder tun, um dieses Problem zu beseitigen. Die Bibel ist anders. Die Bibel sagt, wir Menschen sind völlig unfähig, um irgendetwas zu tun, um unser Problem zu beseitigen. Deswegen löst Gott durch Jesus zu 100% unser Problem, ganz ohne unsere Hilfe. Und genau das bekennt Simeon hier, wenn er sagt, dass Gott unser Heil bereitet hat. Die Frage ist, für wen hat Gott nun aber dieses Heil bereitet? Und die Antwort für die Juden in der damaligen Zeit, die war völlig klar. Wenn überhaupt, dann nur für uns. Wir sind schließlich Gottes Volk. Aber Simeon schreibt hier in Vers 31 von dem Heil, das Gott allen Völkern bereitet hat. Jesus ist das Heil und der Trost nicht nur für Israel, sondern für alle Völker auf der ganzen Welt. Und das war in der damaligen Zeit in Israel völlig unvorstellbar. Und Simeon erwähnt dann sogar die Heiden als erstes, noch vor Israel, in Vers 32. Die Heiden, das sind Leute wie du und ich, Leute, die eigentlich nicht aus dem Volk Israel stammen. Für sie ist Jesus das Licht geworden, das sie erleuchtet. Die Bibel sagt an verschiedenen Stellen, dass wir Menschen ohne Gott in der Finsternis leben. Das Volk Israel wurde immer wieder dazu aufgerufen, Licht für die Welt zu sein. Sie sollten den Völkern um sich herum den Weg zu Gott ausleuchten. Aber sie versagten kläglich. Der Prophet Jesaja fordert Gottes Volk in Jesaja 60 auf: Mache dich auf, werde Licht. Aber weil sie selbst nicht Licht wurden, fährt er fort: Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu deinem Glanz, der über dir aufgeht. Weil Israel versagte, erschien Gott selbst als das Licht, nämlich in seinem Sohn Jesus Christus, um auch den Heiden den Weg zu Gott zu zeigen. Jetzt ist es aber nicht so, dass Gott Israel dabei vergaß oder durch Missachtung strafte. Ja, sie hatten kläglich versagt und trotzdem verspricht Gott seinem ursprünglichen Volk, dass sie durch Jesus Christus verherrlicht werden. Vers 32. Jesus zum Beispiel war selbst Jude aus dem Stamm Juda. Und heute wird ja reformatorischen Christen gerne vorgeworfen, dass sie Folgendes glauben würden. Im Alten Bund, da gab es Israel, also die Juden, das Volk Gottes. Und heute im Neuen Bund ist Israel jetzt nicht mehr das Volk Gottes, sondern die Gemeinde hat Israel abgelöst. Aber das stimmt so nicht. Denn das würde ja bedeuten, dass Jesus Israel auf dieser Erde verstoßen hat. Aber er hat es nicht verstoßen. Wir lesen hier, er hat es durch Jesus verherrlicht und aus ihnen dann, wie wir später im Römerbrief und in anderen Stellen lesen, seine Gemeinde gemacht. Viele Juden haben daran Anstoß genommen, an dieser Verherrlichung ihres eigenen Volkes und deswegen haben sie sich von ihrem eigenen Volk distanziert. Auf der anderen Seite waren die meisten der frühen Christen Juden. Und was Jesus dann durch seinen Tod gemacht hat, ist, er hat Israel verherrlicht und es mit uns Heidenchristen zusammen zur Gemeinde gemacht. Die Folge ist, dass das Reich Gottes heute fast in jedem Volk auf der ganzen Welt vertreten ist. Oder um es mit den Worten von Jesaja zu sagen, Gott hat durch dieses Kind aus Israel das Licht gebracht, das Israel selbst nicht werden konnte oder wollte. Ungefähr 40 Jahre vor diesem Lobgesang war Cicero in Rom gestorben. 2 Jahre nachdem er seine verzweifelten Zeilen geschrieben hatte, wurde er von seinen politischen Feinden umgebracht. Und es blieb dabei, er hatte den Trost nicht gefunden. Simeon auf der anderen Seite konnte beruhigt sterben. Sein Leben hatte eine Richtung gehabt, ein Zentrum. Er war zwar keine Berühmtheit geworden, aber er hatte etwas viel Wichtigeres. Er hatte den Trost für Israel und für die Welt gefunden. Und Josef und Maria? Die wunderten sich über die Worte von Simeon, heißt es in Vers 33. Ihnen ging es wahrscheinlich wie uns oft. Auch wir wissen ja eigentlich, wer Jesus ist. Aber dann verhalten wir uns ihm gegenüber ganz anders. Wir bekennen mit unserem Mund, dass er allmächtig ist, aber oft vertrauen wir ihm im Alltag nicht. Josef und Maria wussten, wer Jesus war. Der Engel hatte es den beiden gesagt. Und aus dem Lied der Maria, das uns Thomas letzte Woche gepredigt hat, da wissen wir auch, dass Maria das grundsätzlich verstanden hat. Und trotzdem verwunderte es sie ganz neu, als ihnen noch einmal deutlich wurde, wer dieses kleine Baby wirklich ist. Nachdem Simeon mit seinem Lied fertig war, segnete er die Familie, Vers 34. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir die Geschichte wahrscheinlich enden lassen würden. Josef, Maria und Jesus treffen den Simeon. Er singt ein prophetisches Lied über Jesus und segnet sie danach. Und dann geht die Familie gesegnet und Simeon getröstet nach Hause. Und alles ist gut. Aber so ist es nicht. Es gibt nämlich eine Sache, die für die Menschen damals schwierig zu verstehen war und die auch wir heute verstehen müssen. Im Alten Testament ist ja sehr häufig vom Messias, dem Gesalbten des Herrn, die Rede. Und viele Juden erwarteten in der damaligen Zeit, dass der Messias bei seiner Ankunft groß und stark sein würde. Er würde die Römer vertreiben und sein Reich auf dieser Erde aufrichten. Alle würden ihn fürchten und respektieren und er würde für sein Volk alles gut machen. Das war die Erwartung. Und die war gar nicht so weit hergeholt. Wenn wir im Alten Testament lesen, dann könnte man wirklich denken, wenn der Messias kommt, dann wird sofort alles gut. Zum Beispiel nehmen wir noch einmal die Stelle aus Jesaja 40, die wir eben in der ersten Schriftlesung gelesen haben. Dort heißt es in Vers 3, die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Ankündigung, dass der Messias kommt. Und dann geht es weiter. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Kurz gesagt, der Messias kommt und alles wird gut. Es gibt zahlreiche solcher Stellen im Alten Testament. Große Verheißungen, aber mit diesen großen Verheißungen verbanden die Juden auch große Erwartungen. Und jetzt ist die Frage, wie passt dazu, dass Simeon in den Versen 34 und 35 über Jesus sagt, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Wie passt das zusammen? Einerseits die Verheißungen vom Messias, der alles gut macht, und andererseits diese doch ernsten Worte von Simeon. Das ist die Frage. Die Antwort auf diese Frage ist, Jesus, der Messias, kommt nicht einmal, sondern zweimal. Zum ersten Mal kam er vor 2000 Jahren. Damals besiegte er am Kreuz den Teufel, die Sünde und den Tod. Aber dieser Sieg sah aus wie eine krachende Niederlage. Geboren wurde er als schwaches Baby in einem dreckigen Stall in einem unbedeutenden Provinzdorf. Als er größer wurde, begann seine Familie, ihn für verrückt zu halten. Er selbst suchte sich 12 einfache und oft unzuverlässige Freunde und zog als Prediger durch die Gegend, ohne ein wirkliches Zuhause zu haben. Vielleicht hätte er ja bei den Theologen seiner Zeit Karriere machen können, denn er wusste sehr viel, aber die kritisierte er so stark, dass die irgendwann beschlossen, ihn umzubringen. Und genau das taten sie dann auch. Mit noch nicht einmal 40 Jahren starb er qualvoll an einem Kreuz, wie ein Schwerverbrecher. So sah Jesus für die Menschen damals aus. Konnte das wirklich der König sein, der Herrscher entmachtet und die bestehenden Verhältnisse auf den Kopf stellt, wie Maria in ihrem Lied sang? Beim ersten Kommen war Jesus unsichtbar stark und besiegte die unsichtbaren Mächte. Für unsere Augen oft nicht sichtbar, war er unsichtbar stark und besiegte am Kreuz die unsichtbaren Mächte. Aber er wird eben noch ein zweites Mal kommen. Und dann wird er für alle sichtbar stark sein. Er wird diese Welt richten und dabei auch die sichtbaren Machthaber entwaffnen. Das erste Kommen von Jesus überlebten die Mächtigen dieser Welt. Das zweite Kommen von Jesus werden sie nicht überleben. Es sei denn, sie unterwerfen sich vorher dem Mächtigen. Wie gesagt, wenn man das Alte Testament für sich betrachtet, könnte man manchmal meinen, Jesus kommt nur einmal und verändert alles in einem Augenblick. Das Neue Testament verrät uns, so ist es nicht. Jesus kommt zweimal und erst beim zweiten Mal wird tatsächlich alles gut sein. Bis dahin sieht es oft sogar so aus, als würden Jesus und seine Sache verlieren. Und genau darauf bereitet Simeon, Josef und Maria hier vor. Mit Jesus wird nicht sofort alles gut. Erstmal bringt er nicht den Frieden, sondern das Schwert. So wird es Jesus einmal selbst über sich sagen. Und das kündigt Simeon hier an, was uns zum dritten Punkt bringt. Ein Mann, der Weise vorbereitete. Simeon sagt hier, Jesus ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel, in Vers 34. Das heißt, nicht alle, die äußerlich zum Volk Israel gehören, werden gerettet, sondern nur die, die auch innerlich dazu gehören. Es kommt darauf an, wie sie zu Jesus stehen. Die, die ihn ablehnen, werden ihm widersprechen und dann auch fallen. Er wird die meiste Zeit nicht der gefeierte Friedefürst sein, sondern der Stein des Anstoßes, den die Bauleute verwerfen werden. Aber natürlich tut Gott das nicht grundlos. Es ist nicht so, dass er die Kontrolle verliert. Er gebraucht Jesus, um einen Unterschied zwischen den Menschen zu machen. An diesem Jesus entscheidet sich, wohin du gehörst. Zu Gott oder nicht zu Gott. An diesem Jesus entscheidet sich, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. In der unmittelbaren Gegenwart Gottes oder weit weg von Gott. Damals wie heute zeigen die Menschen durch ihr Verhalten gegenüber Jesus, wie sie tatsächlich zu Gott stehen. Deswegen sagt Simeon in Vers 35, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Das ist das Ziel von Jesu erstem Kommen. Und das ist auch heute noch ganz genauso. Wie wir alle wissen, endete das Leben von Jesus tragisch. Ich weiß nicht, ob es für eine Mutter Schlimmeres gibt, als die Hinrichtung ihres eigenen Sohnes mit ansehen zu müssen. Maria musste das viele Jahre später. Und das meint Simeon, wenn er hier hinzufügt, dass auch Maria ein Schwert durch die Seele gehen wird. Mit dem ersten Kommen von Jesus, ich denke, das haben wir gesehen, da wurde nicht alles in einem Augenblick gut. Und das war auch der Grund, warum sich viele Juden damals von ihm abwandten. Sie waren ungeduldig und wollten einen Messias nach ihren Vorstellungen. In Gottes Weisheit geht der Plan anders. Denn natürlich wird Jesus eines Tages als der Messias alles neu und alles gut machen. Gott hat das schließlich schon im Alten Testament versprochen, in Jesaja 40 und an vielen anderen Stellen. Er wird sichtbar wiederkommen und sein Volk von allem Leiden, aller Krankheit, aller Sünde und vor allem vom Tod befreien. Der Prophet Jesaja schreibt zum Beispiel in Kapitel 25, er wird den Tod auf ewig verschlingen und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Vielleicht habt ihr euch ja schon mal gefragt, warum wir eigentlich Advent feiern. Advent heißt ja Ankunft. Und für Simeon hätte es damals durchaus Sinn gemacht, Advent zu feiern. Er wartete ja sein ganzes Leben auf die Ankunft des Trostes. Aber wir heute, wir leben doch danach. Der Grund ist, dass wir an Advent nicht nur daran denken sollten, dass Jesus einmal gekommen ist, sondern vor allem, dass er wiederkommen wird. Wie Simeon sind auch wir Wartende. Und wie lange das dauert, das weiß kein Mensch. Aber bis dahin ist Jesus bereits bei allen Problemen, bei allen unseren Krankheiten, bei allen unseren Leiden, die wir jetzt noch haben, unser einziger Trost. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Ungefähr 400 Jahre nachdem Cicero in Rom und Simeon in Jerusalem gestorben waren, beschäftigte sich ein junger Mann ebenfalls viel mit Büchern, und darunter auch mit denen von Cicero. Auch er war sehr schlau und er gehörte ebenfalls zu den gebildetsten Männern seiner Zeit. Ähnlich wie Cicero war er verzweifelt auf der Suche nach Trost. Sein Name war Augustinus. Einige Jahre später wurde er Christ und er beschreibt seine Suche rückblickend mit folgenden Worten: Ich habe bei Cicero und all den gelehrten Männern weise und sehr schöne Dinge gelesen. Aber bei keinem von ihnen habe ich jemals gelesen: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Augustinus hatte lange gesucht, aber irgendwann den wahren Trost gefunden. Simeon hatte lange gewartet, aber irgendwann den wahren Trost gesehen. Wie ist das bei dir? Amen.